Samstagsuni im Sommersemester 2017. Einführung in den Islam. Zweiter Vortrag: Dr. Andreas Görke. Mohammed und seine Nachfolge. Zwischen Geschichte und Heilsgeschichte.
Ja, freue mich wieder hier in der Gegend zu sein. Ich stelle fest, es ist doch sehr viel wärmer als in Edinburgh. Das letzte Mal, dass wir in Edinburgh Temperaturen von über 23, 24 Grad haben, war im Juni 2014. Da kann ich mich dran erinnern. Da war ich auch da. Das war sehr schön. Gut, heute aber zum Vortrag. Es geht um Mohammed und seine Nachfolge und die Frühgeschichte des Islams, also die Zeit Mohammeds und seiner direkten Nachfolge, ist für das Selbstverständnis der Muslime von höchster Bedeutung. Für das Leben Mohammeds mag das naheliegend erscheinen. Er ist für Muslime der Prophet, der die unverfälschte Offenbarung Gottes gebracht hat. Aber auch die direkte Nachfolge Mohammeds, die Zeit der Kalifen, spielt für das Selbstverständnis eine große Rolle. Die verschiedenen Richtungen des Islam konstituieren sich im Wesentlichen aus den Geschehnissen der direkten Nachfolge Mohammeds. Ich möchte in dem Vortrag auf drei Aspekte eingehen. Zum einen möchte ich einen Überblick über die Überlieferungen zu Mohammed und der Nachfolger geben, also das, was uns die Quellen dazu erzählen. Im Anschluss werde ich einige Bemerkungen zur Quellenproblematik machen. Wir haben zwar sehr ausführliche Quellen über das Leben Mohammeds und die Nachfolge, allerdings sind diese Quellen sehr spät, 200 Jahre etwa nach den Ereignissen geschrieben und, wie wir sehen werden, auch keineswegs nur an historischen Fakten interessiert. In vielen Fällen ist es doch eher Heilsgeschichte, was wir sehen. Insofern ist auch die Frage, können wir überhaupt etwas über diese Zeit sagen, durchaus in der Wissenschaft umstritten, und ich werde dazu einige Bemerkungen machen. Und als drittes schließlich möchte ich an einigen Beispielen aufzeigen, wie die Geschichten der Frühzeit auch bis in die heutige Zeit nachwirken und relevant sind und Gedanken beeinflussen. Mohammed, der Prophet des Islams, gehört zweifellos zu den schillerndsten Gestalten der Weltgeschichte. Kaum eine andere Person hat über die Jahrhunderte weg bis zum heutigen Tage eine dermaßen gegensätzliche Bewertung erfahren. Für die meisten Muslime ist Mohammed ein perfektes Vorbild in allen Lebenslagen. Sie preisen seine Aufrichtigkeit, seine Liebe und Nachsicht, seine Entschlossenheit und seine Weisheit. Sein Verhalten dient vielen als Richtschnur für ihr eigenes Leben. Dies betrifft einerseits natürlich die religiösen Pflichten und die moralischen Leitlinien, andererseits aber auch ganz alltägliche Dinge, wie etwa die Frage, ob man als Mann einen Bart tragen sollte, mit welcher Hand man essen sollte oder wie man sich kleiden oder seine Mitmenschen begrüßen sollte. Die Verehrung, die Mohammed unter Muslimen genießt, kann dabei durchaus sehr unterschiedliche Ausmaße annehmen. Aber das Bild, das Muslime von Mohammed haben, ist grundsätzlich durchweg positiv. Das ist, wie Sie wissen, ein grundsätzlicher Unterschied zum Mohammed-Bild in Europa. In der europäischen Wahrnehmung findet sich zwar auch durchaus Anerkennung, zum Teil auch Bewunderung, jedoch gleichermaßen auch Abscheu und Verachtung. Für das negative Bild Mohammeds sind dabei verschiedene Aspekte von besonderer Bedeutung. Zum einen die Beobachtung, dass Mohammed Gewalt nicht grundsätzlich ablehnte, sondern auch durchaus selbst einsetzte. Zum anderen wird das Verhältnis Mohammeds zum weiblichen Geschlecht thematisiert. Dabei sind vor allem die Anzahl seiner Frauen als auch das Alter Aishas bei der Heirat mit Mohammed zentrale Punkte. Beide Mohammed-Bilder, auf der einen Seite das muslimische, eines liebevollen Gatten, eines bescheidenen Menschen, von Gott als Prophet eingesetzt und der durch die Aufrichtigkeit und Klarheit seiner Botschaft erfolgreich ist, genauso wie auf der anderen Seite das europäische Bild eines Frauenhelden, eines Machtmenschen, der selbst vor Auftragsmord nicht zurückschreckt. Beide diese Bilder werden auf dieselben Quellen zurückgeführt, die daher offensichtlich sehr unterschiedliche Deutungen zulassen. Tatsächlich sind diese Quellen, wie wir sehen werden, sehr viel weniger an historischen Fakten interessiert, als vielmehr an einer heilsgeschichtlichen und idealisierten Darstellung des Lebens Mohammeds und seiner Nachfolger. Wenn wir uns zuerst der islamischen Überlieferung über Mohammed zu. Es gibt verschiedene Quellen zum Leben Mohammeds, auf die ich später noch etwas mehr eingehen werde. Die Hauptquelle sind aber die Prophetenbiografien, von denen wiederum diejenige des Ibn Hisham die bekannteste ist und bedeutendste. Ibn Hisham lebte etwa 200 Jahre nach Mohammed. Andere Werke der Prophetenbiografie sind ähnlich aufgebaut, enthalten zum Teil etwas unterschiedliche Themen, unterschiedliche Schwerpunkte, aber in der Grunddarstellung unterscheiden sie sich nicht. Ibn Hisham beginnt sein Werk mit einem Stammbaum Mohammeds, der über Abraham bis auf Adam zurückgeführt wird. Schon vor Mohammeds Geburt ist das Leben seiner direkten Vorfahren von wundersamen Begebenheiten geprägt. So will sein Großvater, Abdelmuttalib, aus dem Stamme der Quraysh, aus dem auch Mohammed stammt, aufgrund eines Gelübdes seinen Lieblingssohn Abdallah bei der Kaaba in Mekka dem Gott Hubal opfern. Er lässt sich jedoch davon überzeugen, stattdessen ein Sühneopfer anzubieten. Und nach vielem Hin und Her wird ein Sühneopfer von 100 Kamelen angenommen durch den Gott und Abdallah ist dadurch errettet. Auf dem Rückweg, dann von dem Weg zur Kaaba, erkennt eine Frau ein göttliches Licht bei Abdallah und bietet sich ihm sofort an. Abdelmuttalib lehnt das jedoch ab und verheiratet seinen Sohn Abdallah mit Amina, die, so erzählt es eben Hisham, an Abstammung und Rang edelste Frau der Quraysh zu dieser Zeit. Die Ehe wird sofort vollzogen und Amina empfängt Mohammed, der damit väterlicher wie mütterlicherseits der edelste und vornehmste seines Stammes wird. Mit dem Vollzug der Ehe geht das göttliche Licht von Abdallah auch auf Amina bzw. auf Mohammed über. Amina sieht ein Licht von ihr bis nach Syrien ausstrahlen und hört eine Stimme, die ihr verkündet, dass sie den Herrn ihres Volkes empfangen habe und dass sie ihn Mohammed nennen soll. Mohammed stirbt kurz darauf, noch vor der Geburt des Propheten. Abdallah stirbt, ja. Mohammed stirbt erst später, dazu kommen wir noch. Hier die Geburt Mohammeds dargestellt. Ich habe den Vortrag mit verschiedenen Miniaturen illustriert, die Sie hier aus der Weltgeschichte des Rashid ad-Din Anfang des 14. Jahrhunderts. Die liegt netterweise in Edinburgh, ist einer der größten Schätze, über den die Bibliothek in Edinburgh verfügt. Eine der großartigsten Darstellungen mit vielen Abbildungen auch über das Leben Mohammeds. Geboren wird Mohammed laut Ibn Hisham im Jahr des Elefanten. Sein Großvater Abdelmuttalib sucht nach einer Amme für ihn, was sich jedoch als schwierig erweist. Die Ammen befürchten nämlich, dass sie bei einem Waisenkind keine angemessene Bezahlung erhalten werden. Halima jedoch findet kein anderes Kind und so entschließt sie sich, Mohammed in Pflege zu nehmen. Zu der Zeit herrscht eine große Dürre und so kann Halima weder ihre Kinder stillen, noch geben die Tiere irgendwelche Milch. Als jedoch Mohammed zu ihr kommt, füllen sich nicht nur ihre Brüste wieder, auch die Tiere haben wieder Milch im Überfluss, ganz im Gegensatz zu denen anderer Hirten. Nach 2 Jahren bei der Amme wird Mohammed wieder zu seiner Mutter zurückgebracht und auf dem Weg widerfährt er ihn abermals ein wunderbares Ereignis. 2 Männer in weißen Gewändern mit einer Schale voller Schnee kommen zu ihm. Sie öffnen seine Brust, nehmen das Herz heraus, entfernen einen schwarzen Blutklumpen daraus und dann waschen sie das Herz und den Körper mit dem Schnee. Mohammeds Mutter Amina stirbt, als er 6 Jahre alt ist. Sein Großvater Abdelmuttalib, bei dem er anschließend aufwächst, 2 Jahre später. Fortan lebt er bei seinem Onkel Abu Talib. Dieser nimmt ihn als Jungen mit auf eine Handelsreise nach Syrien. Ein Mönch namens Bahira sieht, dass eine Wolke Mohammed vor der starken Sonne beschützt und dass die Zweige eines Baumes sich neigen, um ihm Schatten zu spenden. Er lädt die Männer der Karawane daraufhin zu einem Mahl ein und befragt im Anschluss daran Mohammed. Dessen Antworten bestätigen Bahiras Vermutung, dass es sich bei selbigen um den erwarteten Propheten handelt. Und schließlich erkennt Bahira auch das Siegel der Prophetenschaft, das nach Ibn Hisham dem Mal eines Schröpfglases gleicht, zwischen Mohammeds Schultern. Verkündet den Männern um Abu Talib dass Mohammed eine große Zukunft bevorstehe, dass sie ihn jedoch vor den Juden behüten sollen, da diese ihm Böses antun würden, wenn sie die Zeichen an ihm sähen, die er erkannt habe. In der Folge wächst Mohammed zum edelsten und aufrichtigsten Manne seines Volkes heran. Gott bewahrt ihn vor der Unreinheit des Götzendienstes und aufgrund all seiner guten Eigenschaften wird er nur der Zuverlässige, Al-Amin, genannt. Die angesehene Kaufmannswitwe Khadija beschäftigt Mohammed als Führer für eine Handelskarawane nach Syrien. Und nachdem sein Begleiter auf dieser Karawane weitere wunderbare Zeichen sieht und Khadija davon berichtet, macht sie Mohammed einen Heiratsantrag, den er auch annimmt. Hier die Ehe mit Khadija. Er ist zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt. Bis zu ihrem Tod bleibt Khadija Mohammeds einzige Frau und bis auf einen späteren Sohn, der jedoch im Kindesalter stirbt, ist sie die Mutter aller seiner Kinder. Während die Söhne aus dieser Beziehung noch vor Mohammeds Berufung zum Propheten sterben, werden ihn die Töchter später nach Medina begleiten. Als Mohammed 35 Jahre alt ist, beschließen die Quraysh, die Kaaba in Mekka zu erweitern und mit einem Dach zu versehen. Alle Sippen beteiligen sich daran, das Gebäude bis auf die Grundmauer niederzureißen und anschließend wieder aufzubauen. Es kommt jedoch zum Streit darüber, wem die Ehre gebührt, den schwarzen Stein wieder an seinen Platz setzen zu dürfen. Es handelt sich bei dem schwarzen Stein um einen außergewöhnlichen Stein, möglicherweise einen Meteoriten, der bereits in vorislamischer Zeit Bestandteil der Kaaba war und der besonders verehrt wurde. Ehe es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kommt, einigen sich die Anwesenden darauf, die nächste Person, die vorbeikommt, entscheiden zu lassen, wem diese Ehre gebühren soll. Diese Person ist Mohammed und er schlägt vor, alle Sippen zu beteiligen, indem der Stein auf ein Tuch gelegt wird, mit dem alle zusammen den Stein anheben können. Mohammed selbst setzt den Stein dann letztlich an seinen Platz. Im Alter von 40 Jahren wird Mohammed zum Propheten berufen. Wie schon in den Jahren zuvor zieht er sich im Monat Ramadan in die Einsamkeit der Berge um Mekka zurück, um dort zu beten. In diesem Jahr erscheint ihm jedoch der Engel Gabriel. In einer dramatischen Begegnung verkündet ihm Gabriel, dass er der Gesandte Gottes sei und fordert ihn auf, zu lesen oder zu rezitieren. Und das ist die erste Offenbarung. Leise? Die erste Offenbarung, ich nehme an, dass wir die in der letzten Woche auch schon angesprochen haben. Lies im Namen deines Herrn, der erschuf den Menschen aus einem Klumpen. Lies und dein Herr ist der Edelste, der mit dem Schreibrohr lehrte, der den Menschen lehrte, was er nicht wusste. Mohammed berichtet Khadija, seiner Frau, von diesem Erlebnis und erfährt Zuspruch von ihr. Ihr Cousin, der Christ, Waraka bin Naufal, erkennt aus den Berichten, dass es sich bei Mohammed um den erwarteten Propheten des Volkes handelt. Khadija glaubt an das Prophetentum Mohammeds und wird damit die erste Gläubige. Als weitere frühere Gläubige werden sein Cousin, Ali bin Abu Talib, hier die erste Offenbarung, und hier die ersten Muslime, sein Cousin Ali bin Abi Talib, sein Adoptivsohn Said und Abu Bakr genannt. Ali, der Sohn von Abu Talib, dem Onkel Mohammeds, wo er selbst auch aufwächst. Mohammed empfängt nun regelmäßige Offenbarungen. Zunächst erzählt er nur wenigen Vertrauten davon, dennoch schließen sich ihm zahlreiche Menschen an. Nach 3 Jahren erhält er von Gott die Aufforderung, den Glauben öffentlich zu verkünden. Dies führt zunächst nicht zu Problemen. Als er jedoch beginnt, die Götter der polytheistischen Quraysh zu schmähen, regt sich deren Widerstand. Mohammed selbst steht unter dem Schutz Abu Talibs. Der ist Oberhaupt der Sippe Hashim und verfügt damit über einigen Einfluss im Stamm. Daher verfolgen die Quraysh vor allem die Schutzlosen, die nicht diesen Schutz genießen unter den Muslimen und einige von ihnen fallen wieder vom Glauben ab. Eine Gruppe von Muslimen sucht auf Rat Mohammeds beim Negus in Äthiopien Zuflucht und der gewährt diesen Schutz auch. Die Delegation der Quraysh, die ihm zur Aufforderung der Muslime geschickt wird, scheitert mit diesem Vorhaben, weil die Muslime den Herrscher durch die Rezitation von Koranversen überzeugen können, dass dies tatsächlich eine Offenbarung Gottes ist. In der Zwischenzeit bekehren sich in Mekka einige der einflussreichen Quraysh zum Islam. Unter anderem zwei der zunächst sehr einflussreichen, aber auch oppositionellen Personen, Hamza und Umar ibn al-Khattab, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Daraufhin, da nun auch einflussreichere Personen zu Mohammeds Anhängern werden, bislang waren es vor allen Dingen die Unterdrückten, wie das bei revolutionären Bewegungen häufig der Fall ist, nachdem nun auch einflussreichere Personen zum Islam übertreten, Anhänger Mohammeds werden, beschließen die Stammesführer Mohammeds Sippe mit einem Boykott zu belegen. Das heißt, mit den Angehörigen darf kein Handel mehr getrieben werden, keine Ehen mehr geschlossen werden. 2 Jahre lang dauert dieser Boykott. Einige Zeit darauf hat Mohammed eines Nachts ein höchst wundersames Erlebnis. Ihm wird das Reittier Burak gebracht. Sie sehen das da, es gibt es in sehr unterschiedlichen Darstellungen. In den Texten ist es eigentlich eher eine Mischung aus Esel und Pferd. Hier ist es häufig halbmenschlich mit dargestellt. Dieses Reittier bringt ihn nach Jerusalem, wo er gemeinsam mit Abraham, Moses und Jesus inmitten weiterer Propheten betet. Danach kehrt er wieder nach Mekka zurück. Am nächsten Morgen berichtet Mohammed von diesem Erlebnis und viele seiner Anhänger wenden sich daraufhin vor ihm ab, weil sie das für ausgeschlossen halten, dass eine Person in einer Nacht nach Jerusalem und wieder zurückkommen kann. Er muss also da irgendwelche Dinge sich aus den Fingern saugen. Abu Bakr jedoch, der selbst bereits in Jerusalem gewesen ist, lässt sich von Mohammed Jerusalem beschreiben und kann bestätigen, dass alles, was er beschreibt, genauso ist, wie es in Jerusalem ist. Dass Mohammed also die Wahrheit spreche und er tatsächlich dort gewesen ist. Mohammed gibt ihm daraufhin den Beinamen As-Siddiq, der die Wahrheit bezeugt, der ein Ehrentitel für Abu Bakr. Im Anschluss daran zitiert Ibn Hisham einige Berichte darüber, was Mohammed in Jerusalem erlebt habe. So sei ihm eine Leiter gebracht worden, an der er und Gabriel gen Himmel gestiegen seien. Dort angekommen, sei ihm zunächst die Hölle gezeigt worden, in der er gesehen habe, wie verschiedene Sünder für ihre jeweiligen Vergehen bestraft wurden. Ich werde hier nicht ins Detail gehen. Nach diesem Blick in die Hölle sei Mohammed dann Himmel um Himmel emporgestiegen, wo er nacheinander verschiedene Propheten getroffen habe und schließlich im 7. Himmel zu Gott selbst gelangt ist. Der legt ihm 50 tägliche Gebete für seine Gemeinde auf. Und auf dem Rückweg trifft er Moses und der sagt ihm, 50 Gebete, das kann deine Gemeinde nicht. Geh zurück und frag ihn, ob er das nicht reduzieren kann. Und er geht also zurück und Gott sagt, na gut, 45 tun es auch. Und Mohammed geht zurück und Moses schüttelt den Kopf und sagt ihm, nein, geh wieder hin. Und er macht es also Mal um Mal, bis er schließlich Gott ihm sagt, 5 Gebete, die Gemeinde. Sie sollen euch aber vergolten werden, als wären es 50. Und das ist die Zahl, wo die Zahl 5 der 5 täglichen Pflichtgebete in der Geschichte verortet ist. Nach diesem Ereignis sterben innerhalb kurzer Zeit Khadija und Abu Talib, sein Onkel. Das heißt, Mohammed verliert nicht nur seinen persönlichen Rückhalt in seiner Frau, sondern auch den Schutz vor Gegnern unter den Quraysh. Und versucht, in der Gegend Zuflucht zu finden, wird jedoch abgewiesen. Er versucht vergeblich, von anderen Stämmen als Prophet akzeptiert zu werden, die im Rahmen von Märkten nach Mekka kommen. Und schließlich erkennt eine Gruppe von 6 Männern aus Yathrib, aus einer Stadt, die später Medina heißt. Und die erkennen Mohammed als Propheten an und bekehren sich zum Islam. Und wollen dann in ihrer Heimatstadt für den Islam werben, in der Hoffnung auch, damit Einigkeit in die zerstrittenen Stammessituationen in der Stadt zu bekommen. Im folgenden Jahr kommen 12 dieser sogenannten Helfer nach Aqaba, außerhalb von Mekka, um Mohammed zu huldigen. Zudem schickt Mohammed einen Abgesandten nach Yathrib, um den Helfern den Koran vorzutragen und sie in der Religion zu unterrichten. So breitet sich der Islam dort aus. Ein weiteres Jahr später treffen sich abermals muslimische Helfer mit Mohammed und geloben, ihn auch mit Waffengewalt zu schützen. 12 von ihnen werden als Führer ausgewählt und bald nach dem Treffen von Aqaba erhält Mohammed eine Offenbarung, die den Gläubigen das Kämpfen erlaubt. Und er weist die Muslime an, Mekka zu verlassen und nach Medina zu ziehen. Mohammed selbst bleibt mit Ali und Abu Bakr zunächst noch in Mekka. Die Quraysh beschließen nach einiger Beratung, Mohammed gemeinsam zu töten, einerseits um seinen Treiben ein Ende zu setzen, damit aber auch die Blutschuld unter allen Stämmen zu verteilen. Gabriel jedoch informiert Mohammed über das geplante Komplott, sodass dieser rechtzeitig aus seinem Haus fliehen kann und dem Mordanschlag entgeht. Kurz darauf erhielt Mohammed von Gott die Erlaubnis, ebenfalls Mekka zu verlassen. Und gemeinsam mit Abu Bakr versteckt er sich zunächst in einer Höhle im Berg Thawd unterhalb Mekkas. Die Mekkaner suchen ihn und kommen auch zu dieser Höhle. Bevor sie jedoch reingehen, stellen sie fest, hier hat eine Taube ein Nest gebaut und eine Spinne ein Netz davor gesponnen. Hier können sie nicht drin sein und betreten also die Höhle nicht, sodass Abu Bakr und Mohammed nicht entdeckt werden. Anschließend machen sich Mohammed und Abu Bakr auf den Weg nach Medina, nach Yathrib, was dann nur noch Medina genannt wird, nach Medinat an-Nabi, die Stadt des Propheten. Dort lässt Mohammed eine Moschee errichten, die zugleich auch sein Wohnhaus wird. Er setzt eine Art Bundesvertrag auf, der das Zusammenleben zwischen den Auswanderern aus Mekka, den medinensischen Helfern und den dort auch lebenden jüdischen Stämmen regeln soll, die alle ihre eigenen Gesetze in gewissem Bereich behalten und ihre eigenen Religionen und Gebräuche. 1,5 Jahre nach der Hijra, dieser Auswanderung oder Flucht aus Mekka nach Medina, wird die Gebetsrichtung von Jerusalem nach Mekka geändert für die Muslime. Bald darauf erfährt Mohammed, dass Abu Sufyan, ein Führer der Quraysh, mit einer Handelskarawane auf dem Rückweg von Syrien nach Mekka ist. Und er beschließt, die Karawane mit einer Gruppe seiner Anhänger zu überfallen. Abu Sufyan jedoch hört von diesen Plänen und schickt Gesandte nach Mekka, die daraufhin eine Armee zur Verteidigung dieser Karawane entsenden. Abu Sufyan gelingt es, die Karawane in Sicherheit zu bringen. Es kommt aber zum Kampf zwischen den Muslimen und der Armee der Quraysh, die eine große Übermacht sind. Wenige hundert Kämpfer der Muslime gegen etliche tausend Kämpfer der Quraysh. Mohammed betet um Gottes Beistand und tatsächlich gewinnen die Muslime diese Schlacht. Zahlreiche der Anführer der Quraysh werden getötet, andere geraten in die Gefangenschaft. Das ist ein ganz wesentliches Element, diese erste Schlacht, die die Muslime in großer Unterzahl gewinnen und dafür Gott verantwortlich machen. Außer der Schlacht von Badr gibt es im Laufe der folgenden Jahre 2 weitere große Schlachten mit den Mekkanern. Auf die will ich an dieser Stelle nicht näher eingehen. Der unerwartete Sieg bei Badr ist die entscheidende Schlacht für die Konstituierung der Religion. Außer den kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Mekkanern gibt es auch Konflikte im Inneren. Laut der Überlieferung sind es verschiedene jüdische Stämme, die Mohammed nicht die notwendige Unterstützung im Kampf zuteil werden lassen oder gar mit den Quraysh in Mekka paktieren. 2 dieser Stämme lässt Mohammed aus Medina vertreiben. Über den 3., die Quraysher, lässt er einen Führer eines mit ihnen verbündeten Stammes richten. Und dieser entscheidet, dass alle Männer des Stammes getötet, die Frauen und Kinder sowie ihr Besitz unter den Muslimen verteilt werden sollen, und das wird auch so ausgeführt. Im Jahr 6 nach der Hijra, nach der Auswanderung, macht sich Mohammed auf den Weg nach Mekka, um die kleine Pilgerfahrt, die sogenannte Umrah, zu vollziehen. Die Quraysh erfahren davon und beschließen, Mohammed den Einzug nach Mekka zu verwehren, ziehen wiederum mit bewaffneten Truppen ihm entgegen. Bei Hodeibia, an der Grenze zum heiligen Bezirk von Mekka, kommt es zu Verhandlungen und man einigt sich schließlich auf einen Vertrag, der eine Waffenruhe von 10 Jahren umfasst. Auch an dieser Stelle gibt es wieder diverse Wunder. Es gibt dort eine Quelle, die aber versiegt ist. Und als Mohammed da reinspuckt, sprudelt wieder Wasser, nach anderen Versionen mit einem Pfeil reinsteckt. Also die Wundergeschichten finden wir an allen möglichen Stellen in der Biografie. Der Vertrag umfasst also eine Waffenruhe von 10 Jahren, erlaubt es aber auch allen Stämmen, sich für ein Bündnis mit Mohammed oder mit den Quraysh zu entscheiden. Und eine Klausel, nach der Mohammed Überläufer der Quraysh wieder zurück nach Mekka schicken muss. Dafür wird ihm Mohammed und seinen Anhängern aber die Pilgerfahrt im folgenden Jahr gestattet. Ein Jahr nachdem ihm der Zutritt nach Mekka verwehrt wurde, kann Mohammed dann im nächsten Jahr die Pilgerfahrt tatsächlich durchführen. Ein weiteres Jahr später, 2 Jahre nach diesem Vertrag, unterstützen die Quraysh einen ihnen verbündeten Stamm in einer bewaffneten Auseinandersetzung mit Verbündeten Mohammeds. Und die Muslime verstehen das als Aufkündigung des Friedensvertrags oder des Waffenstillstands. Abu Sufyan, der Führer der Quraysh, versucht noch mit Mohammed eine Erneuerung des Vertrags zu erreichen, wird aber abgewiesen. So zieht Mohammed mit 10.000 Muslimen gegen Mekka. Abu Sufyan bekehrt sich zum Islam noch bevor Mekka eingenommen wird. Und Mohammed gewährt bis auf wenige Ausnahmen allen Mekkanern Sicherheit, sofern sie nicht gegen die Muslime kämpfen. Einige wenige Feinde des Islams lässt er hinrichten, ansonsten nehmen die Muslime die Stadt 8 Jahre nach der Hijra fast kampflos ein. Mohammed lässt sich den Schlüssel zur Kaaba bringen und zerstört eine Holztaube, die er darin findet. Nach anderen Überlieferungen zerstört er auch weitere Götzenbilder, von bis zu 360 ist die Rede, lässt aber ein Bild, das Jesus und Maria darstellt, unversehrt. Kurz darauf sammeln sich einige Städte im Umland von Mekka, um Mohammed zu bekämpfen. Der zieht mit seinen Anhängern und 2000 Mekkanern in den Kampf. Es kommt zu einer Schlacht bei Hunain, bei der die Muslime siegen und reiche Beute machen. Insbesondere auch Frauen und Kinder. Abgesandte eines der beteiligten Ställe haben sich inzwischen zum Islam bekehrt und ersuchen die Muslime doch, die Frauen und Kinder wieder freizugeben, was Mohammed auch tut. Der große Teil der Beute wird dann überwiegend an die gerade erst bekehrten Quraysh verteilt. Gibt interne Streitigkeiten, darüber will ich hier nicht eingehen. Die meisten Muslime würden sich im 10. Jahr nach der Hijra unternimmt Mohammed eine Wallfahrt nach Mekka, erläutert den Anhängern die Riten der Pilgerfahrt, die nun einen ganz spezifisch islamischen Charakter bekommt. Er kehrt nach Medina zurück, wo er einige Monate später erkrankt und erkennt, dass er sterben wird. Er weist Abu Bakr an, die Gebete zu leiten und stirbt einige Tage später in den Armen von Aisha. Sein Körper wird am nächsten Tag gewaschen und in seinem Haus beerdigt. Zumindest in den groben Zügen würden sich die meisten Muslime wohl auf diese Darstellung der Lebensgeschichte verständigen können. In den Details gibt es durchaus Unterschiede. In den schiitischen Darstellungen des Lebens Mohammeds kommt etwa Ali bin Abi Talib, Cousin Mohammeds, eine besondere Rolle zu. Der Name Schiiten leitet sich von Shi'at Ali, der Anhängerschaft Alis, ab. So ist er die zentrale Figur in den militärischen Expeditionen. Erfolg hängt häufig von ihm ab, ist aber auch ansonsten der Hauptprotagonist neben Mohammed. Dagegen spielen andere Figuren wie Abu Bakr und Aisha sehr viel weniger eine Rolle. Auch die Frage, wer der erste Muslim ist nach Khadija, wird unterschiedlich beantwortet. Nach einigen ist es Abu Bakr, nach anderen Ali. Über die Hauptzüge herrscht dennoch Einigkeit. Das sieht völlig anders aus, wenn wir uns die Nachfolge Mohammeds anschauen. Hier haben wir 2 völlig unterschiedliche Sichtweisen, die auch die Basis für die Unterscheidung zwischen Sunniten und Schiiten darstellen. Nach der späteren sunnitischen Position hatte Mohammed keine Nachfolgeregelung getroffen. Das Prophetentum war mit Mohammed endgültig zu Ende gegangen. Bei seiner Nachfolge ging es also vor allem um die politische und militärische Führung der Gemeinde. Die Kalifen oder Stellvertreter, das bedeutet das Wort, hatten natürlich auch religiöse Führungsaufgaben. Insbesondere in späterer Zeit waren es aber nicht notwendigerweise die Personen mit der besten Kenntnis des Koran etwa. Dieser Vorstellung zufolge konnten sich die Muslime recht schnell auf Abu Bakr, einen der engsten und frühesten Vertrauten Mohammeds, als Nachfolger einigen. Er war ja von Mohammed selbst bereits mit der Leitung der Gebete beauftragt worden und er war es auch gewesen, der gemeinsam mit Mohammed die Hidschra unternommen hat. Sunniten gilt er als Vorbild an Selbstlosigkeit, der das Wohlergehen der Gemeinde immer über seine eigenen Interessen stellt. Als er nur 2 Jahre nach Mohammed im Jahr 634 ebenfalls stirbt, nennt er Umar ibn al-Khattab zu seinem Nachfolger. Und wir haben die Kalifen hier abgebildet. Abu Bakr hier und Omar, Mohammed in der Mitte, Othman und Ali, zu denen werde ich gleich kommen. Omar war, wie wir gesehen hatten, in der Geschichte zunächst ein erbitterter Gegner Mohammeds gewesen, hatte doch nach seiner Bekehrung mit dem gleichen Eifer für den Islam gekämpft und sich dadurch auch für eine Führungsrolle empfohlen. In seine Regierungszeit fällt die Eroberung eines großen Teils des Nahen Ostens nach militärischen Erfolgen gegen Byzanz und das sassanidische Persien. Die damit verbundenen neuen Verwaltungsaufgaben löste er durch organisatorisches Geschick und Entschlossenheit, etwa durch die Schaffung eines Finanzsystems für die Staatsausgaben. Zudem soll er sich bei seinen Entscheidungen stets an der Praxis des Propheten orientiert haben, geschaut haben, was hat Mohammed gemacht und entsprechend gehandelt haben. Diese Orientierung an der Praxis, an dem Vorbild des Propheten, der Sunnat an-Nabi oder Sunnat Rasulallah, geht letztlich auch der Name Sunniten zurück. Es ist die Orientierung an dem Vorbild, an dem Vorleben des Propheten. Ich werde mich bemühen. Eine Anekdote aus seinem Leben wird häufig als Beispiel für seine Bescheidenheit und Weitsicht angeführt. Als er in das eroberte Jerusalem kommt, besucht er demzufolge auch die Christen dort. Und er befindet sich gerade in einer Kirche, als die Zeit des Mittagsgebetes kommt. Die Kirchenoberen laden ihn ein, das Gebet doch in der Kirche zu verrichten, doch das lehnt er mit dem Hinweis ab, dass dann später möglicherweise Muslime an dieser Stelle eine Moschee errichten wollen würden. Im Jahr 644 wird Omar beim Gebet niedergestochen. Als er erfährt, wer der Täter ist, ein persischer Sklave, preist er Gott und zeigt sich erleichtert, dass es kein Muslim gewesen ist. Die Wunden sind jedoch so schwer, dass er ihnen einige Tage später erliegt. Auf dem Totenbett setzt er eine Kommission aus 6 der führenden Gefährten Mohammeds ein, die den Nachfolger unter sich bestimmen sollen. Von den 6 bleiben schließlich Othman und Ali übrig und Othman behält letztlich die Oberhand und wird der 3. Kalif. Er setzt sich dafür ein, dass eine bestimmte Version des Korans als allgemein verbindlich angesehen wird, schickt entsprechende Kopien davon in alle wichtigen Zentren. Auch wenn die Durchsetzung dieser Anordnung noch etwas länger dauert, gehen doch alle heutigen Koranausgaben auf diesen osmanischen Kodex im Grundsatz zurück. Osman gehört einer der einflussreicheren Familien an und er setzt zahlreiche seiner Verwandte als Gouverneure in den Provinzen ein. Dies führt zu erheblichen Protesten, unter anderem auch von den Anhängern Alis und schließlich zur Ermordung Uthmans im Jahre 656. Nach sunnitischer Auffassung sind die Proteste allerdings nicht Uthman und seiner Politik anzulasten, sondern den Gouverneuren, die sich bereichert und damit den Unmut der Massen auf sich gezogen hätten. In dem Tumult nach der Ermordung Uthmans wird Ali gebeten, die Nachfolge anzutreten. Ali hat auch durchaus Unterstützung von den Rebellen und nach längerer Überlegung entschließt er sich, das zu tun. Da die Rebellen nach wie vor über große Macht verfügen, sieht er sich nicht in der Lage, die Verantwortlichen für die Ermordung Othmans direkt zur Rechenschaft zu ziehen. Daraufhin verweigern ihm verschiedene andere Prophetengefährten, darunter auch Aisha, die Witwe Mohammeds, die Gefolgschaft und es kommt zu weiteren Auseinandersetzungen, auch kriegerischen, unter anderem zur Kamelschlacht. Hier oben Aisha auf dem Kamel, die so heißt, weil Aisha sie auf dem Kamel vom Kamel aus verfolgt. Die Schlacht, bei der die Gegner Alis vernichtend geschlagen werden, ist insbesondere deshalb bedeutsam, weil hier zum ersten Mal Muslime gegen Muslime kämpfen und Muslime andere Muslime umbringen. Das wird später für die Theologie von entscheidender Bedeutung. Sind Muslime, die andere Muslime getötet haben, frei von Sünde? Können die erlöst werden oder sind sie auf alle Zeiten verdammt? In der Theologie eine ganz entscheidende Frage. Wer ist eigentlich Muslim? Die Familie und die Anhänger Osmans vereinen sich in Syrien unter der Führung von Muawiya und ziehen gegen Ali. Die Schlacht bei Siffin, bei der die aufeinandertreffen, endet in einem Schiedsspruch, der Alis Position erheblich schwächt, verhandelt jedoch jetzt mit einem einfachen Gouverneur auf Augenhöhe. Ali wird im Jahr 661 ebenfalls ermordet und Muawiya wird schließlich Kalif und begründet die Dynastie der Umayyaden. Kommen ein bisschen auf die Nachgeschichte in einem Moment. Ganz anders stellt sich die Geschichte der Nachfolge Mohammeds aus Sicht der Schiiten dar. Nach schiitischer Auffassung hatte Mohammed seinen Cousin und Schwiegersohn Ali kurz vor seinem Tod beim Teich von Chum, Radir Chum, selbst zu seinem Nachfolger designiert in rechtlicher und spiritueller Hinsicht. Und das hier ist Ali, hier unten ist Mohammed. Dies ist eine schiitische Darstellung aus dem Iran und es ist ganz klar, Ali ist derjenige, der die Nachfolge übernehmen soll und an den die ganze Heilszusage, die er empfangen hat, weitergeht. Als der Prophet dann stirbt, ist es Ali, der sich um die Leichenwäsche kümmert und Mohammed diesen letzten Dienst erweist. Und in dieser Zeit, während er damit beschäftigt ist, treffen sich ein paar andere Prophetengefährten und proklamieren schnell Abu Bakr als Kalifen. Ali, seine Frau, stirbt auch bei Auseinandersetzungen, müssen wir nicht darauf eingehen, Fatima, die Tochter des Propheten. Ali zieht sich in Trauer zurück und verbringt die nächsten Monate damit, den Koran zusammenzustellen. Eine sehr viel ausführlichere Koranausgabe, als später dann Osman übernehmen soll. Umfangreicher und insbesondere enthält er diverse Passagen, die auf die Bedeutung der Familie Mohammeds in der Nachfolge, in der spirituellen Nachfolge hindeuten. Diese werden nach schiitischer Auffassung dann von Osman in seiner Koranausgabe getilgt. Von Abu Bakr haben wir gesehen, wird er in der Nachfolge übergangen und Omar wird Kalif und auch wird auch nochmal um sein Recht betrogen, als Osman schließlich Kalif wird. Erst nach dessen Tod erhält er endlich das ihm zustehende Kalifenamt. Und die Opposition, die er fährt, geht darauf zurück, nicht, dass er mit den Aufständischen verbandelt ist, sondern dass er etliche Privilegien, die sich die früheren Kalifen sich und ihren Verwandten gegeben haben, die wieder einkassiert und daraufhin kommt es zu diesen Aufständen. Die ganzen Kriege werden ihm aufgezwungen, weil er die Gerechtigkeit verteidigt. Die Nachfolge war von Mohammed in diesem Verständnis auch nicht nur auf Ali übertragen worden, sondern auch auf dessen Nachkommen. Hassan und Hussein, die Enkelsöhne des Propheten, die einzigen Enkelkinder des Propheten, von denen dann noch alle Nachkommen abstammen, sind demnach die Nächsten in der Nachfolge nach Alis Tod. Hassan wurde von Muawiya gezwungen, in diesem Verständnis darauf, auf seine Ansprüche aufzugeben. Die Versprechen, die Muawiya ihm gemacht hat, wurden aber nicht eingehalten. Hussein ist dann als Muawiyas Nachfolger, Yazid auf den Thron kommen soll, rebelliert er und wird geschlagen und auf dem Schlachtfeld getötet. Und dieses Martyrium Husseins ist dann im schiitischen Selbstverständnis eines der zentralen Punkte. Dazu wird aber Herr Brunner im Juni Näheres erzählen. Die Auseinandersetzungen um die Nachfolge Mohammeds führen also zu einer Aufspaltung der Gemeinde in verschiedene Gruppierungen. Es wird sehr viel komplizierter, es gibt sehr viel mehr Abspaltungen, auf die wollen wir hier alle nicht eingehen. Wichtig ist, dass wir auch ein völlig unterschiedliches Verständnis der Leitungsfunktion haben. Eine mehr politische, militärische Leitungsfunktion, die sich bei den Sunniten entwickelt und eine spirituelle Leitungsfunktion, die bei den Schiiten ist. Ali und die Nachkommen, die Imame, hier, da gibt es dann unterschiedliche Richtungen, je nachdem wie viele. Die größte Gruppierung sind die Zwölfer Schiiten, die 12 weitere Nachfolger verehren. Für diese Imame sind gleichermaßen wie Mohammed auch vor Fehlern geschützt. Sie sind von Gott geleitet. Sie sind unfehlbar und sündlos. Das heißt, was sie entscheiden, was sie sagen, hat demnach auch verbindliche Gültigkeit. Und der Glaube an die Imame ist heilsentscheidend. Also sehr unterschiedliche Ausrichtungen. Hier ist etwa das Motiv des göttlichen Lichts, das von Mohammeds Vater an Mohammed weitergegeben wird, geht in schiitische Überlieferung an die Imame weiter. Wir können aus diesen Darstellungen so viel vielleicht zur Darstellung, und ich gucke, dass ich ein bisschen schneller über die anderen Punkte hinweggehe. So viel zur Darstellung des Lebens Mohammeds und der Nachfolge. Wir können hier schon direkt sehen, dass es sich nicht um Geschichtsschreibung handelt, sondern sehr viele andere Elemente hinzukommen. Zwei Kernpunkte sind dabei zu bemerken. Das eine ist der lange Abstand. Und das andere sind die offensichtlichen Motive. Und das hat zunächst dazu geführt, dass man dachte, naja, wenn man die ganzen Wundergeschichten rauslässt, hat man dann im Wesentlichen doch eine Darstellung Mohammeds. Auch das ist grundsätzlich in Frage gestellt worden, weil es sehr viele Schematisierungen gibt. Es ist nicht nur, dass die einzelnen Elemente Wundergeschichten darstellen, sondern sehr viele Motive kommen auch aus anderen Berichten vor. Das ganze Leben Mohammeds scheint sehr parallel aufgebaut zu den Lebensgeschichten Moses oder Davids. Insofern gab es eine andere Auffassung, die der Meinung war, man kann überhaupt nichts sagen. Alles, was wir an Traditionen haben, sind Rückprojektionen aus dem 8., 9. Jahrhundert, die mit einer historischen Figur Mohammed nichts zu tun haben. Es gibt Quellen außerhalb dieser Prophetenbiografien, die weitere Informationen enthalten. Es gibt keinerlei archäologische Überreste, insofern haben wir von der Seite aus nichts. Es gibt nicht-muslimische Quellen. Die sind zeitlich näher dran. Die beweisen auch zweifelsfrei, dass es einen Propheten Mohammed gegeben hat. Einige Quelle ist nur wenige Jahre nach dem Tode Mohammeds und spricht von den Arabern Mohammeds. Ansonsten gibt es allerdings wenige Informationen in diesen Quellen, außer dass er einen monotheistischen Glauben gepredigt hat und dass er Gesetze erlassen hat. Das können wir aus den nicht-muslimischen Quellen entnehmen. Der Koran selbst ist eine gleichermaßen problematische Quelle. Er ist zwar sehr nah an den Ereignissen, aber häufig auch sehr vage. Und ich will daraus zwei Beispiele geben. Einmal die 93. Sure, die in der Regel auf Mohammed bezogen wird. Ich zitiere, beim hellen Morgen und bei der Nacht, wenn sie still ist. Dein Herr hat dich nicht aufgegeben, noch verschmäht. Wahrlich, das Jenseits ist besser für dich als das Diesseits. Dein Herr wird dir geben, dass du zufrieden bist. Hat er dich nicht als Weise gefunden und auf den rechten Weg geführt? Hat er dich nicht als Armen gefunden und reich gemacht? Die Weise also bedrücke nicht, den Bettler also schelte nicht, doch von der Gnade deines Herrn berichte. Spielt diese Sure nun auf die Situation Mohammeds an und belegt daher die Überlieferung, die wir in der Prophetenbiografie gesehen haben, dass er ein Weise war? Oder ist vielleicht umgekehrt dieser Koranvers auf Mohammed bezogen worden und hat überhaupt erst die Überlieferung in Umlauf gebracht, dass er weise ist und somit die Überlieferungen, die wir gesehen haben, verursacht? Genauso eine mögliche Theorie. Oder ist die Sure sogar auf den Gläubigen allgemein zu beziehen? Können Sie sehr allgemein auch auf jeden Gläubigen beziehen, ohne direkt auf Mohammed? Sind wir nicht alle Suchende und verloren und werden von Gott geführt? Insofern ist die Frage, inwieweit sich der Koran als Quelle für das Leben Mohammeds eignet, sehr umstritten. In anderen Fällen ist das etwas eindeutiger, dass sich eine Passage auf Mohammed bezieht. Und ich zitiere, was sich auf Badr bezieht. Und Sie werden sehen, dass da zwar der Bezug klar ist, aber sehr konkrete Elemente daraus auch nicht, Fakten auch nicht gewonnen werden können. Und damals verließest du deine Familie in der Frühe, um die Gläubigen in die Stellungen des Kampfes einzuweisen. Gott ist allhörend und allwissend. Dann verloren zwei Gruppen von euch beinahe den Mut, aber Gott beschützte beide. Auf Gott sollen sich die Gläubigen verlassen. Und dann verhalf euch Gott bei Badr zum Sieg, als ihr schwach erschient. Drum fürchtet Gott, vielleicht werdet ihr dankbar sein. Als du zu den Gläubigen sagtest, genügt es euch denn nicht, dass euer Herr euch mit 3000 niedergesandten Engeln hilft? Ja, wenn ihr geduldig und gottesfürchtig seid und sie sofort über euch kommen, wird euer Herr euch mit 5000 Engeln in Kampfbereitschaft helfen. Und dies machte Gott allein als frohe Botschaft für euch, auf dass eure Herzen ruhig wären, denn der Sieg kommt nur von Gott, dem Allmächtigen, den Allweisen. Wir sehen also, es hat hier einen Kampf gegeben, den die Muslime vermutlich gewonnen haben, aber konkrete Umstände, was dazu geführt hat, wer die beiden Gruppen sind, die unsicher waren, all das bleibt vage. Und das zieht sich durch den Koran. Wir können, wenn wir die verschiedenen Quellen zusammennehmen, dennoch, auch wenn die einzelnen Quellen immer nur kleine Teile dazu beitragen, durch den Zusammenschau dessen, was wir in der Prophetenbiografie finden, den nicht-islamischen Quellen, das, was der Koran andeutet, doch immerhin etliches zu Mohammed, auch zu den Nachfolgern sagen, was sicher historisch ist. Wir können also etwa schließen, dass Mohammed einen monotheistischen Glauben gepredigt hat, dass er dabei verschiedene rechtliche Bestimmungen eingeführt hat. Die etliche der Entwicklungen der islamischen Geschichte lassen sich nicht anders erklären, als wenn man bestimmte Hauptzüge als historisch annimmt. So gibt es etwa frühe Besoldungslisten, die zeigen, dass Leute danach besoldet wurden, diejenigen, die bei Badr gekämpft hatten und die bei Uhud bekämpft hatten und die bei Hudaybiyah dabei waren. Auch wenn die Zahlen auseinandergehen und die Summen auseinandergehen, ist doch klar, dass die Einteilung dieser Gruppen nur Sinn macht, wenn es bestimmte Ereignisse gegeben hat, auf die sich das bezieht. Wenn man all das berücksichtigt, kann man das Leben des historischen Mohammed grob etwa wie folgt umreißen. Mohammed wird irgendwann in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts geboren. Die Berichte über sein genaues Geburtsdatum und über seine Kindheit und Jugend sind offensichtlich von heilsgeschichtlichen Überlegungen beeinflusst und lassen sich nicht verifizieren. Vermutlich etwa zu Beginn des 7. Jahrhunderts tritt er als Prophet auf. Und die exakten Daten, die wir hören, sind alle aus späterer Zeit. Das sind Parallelen zu biblischen Traditionen oder symbolische Zahlen. Die Botschaft, die er verkündet, enthält Warnungen vor dem drohenden Weltende und den Aufruf zum Glauben an den einen Gott. Seine Zuhörer sind wohl keine reinen Monotheisten, haben vermutlich etwas monotheistisches Gedankengut bereits, aber ist ihnen bekannt. Sie halten Mohammed für einen Seher oder einen Dichter oder Besessenen, das weist er zurück. Er predigt Geschichten, die durchaus aus dem jüdischen und christlichen Milieu bekannt sind, die aber neue Deutungen erfahren. Über all das gibt der Koran Auskunft. Er findet dann einige Anhänger, stößt mit seinen Verkündigungen aber überwiegend auf Ablehnung und zunehmende Feindschaft. Schließlich sind er und seine Anhänger gezwungen, die Heimat zu verlassen. Mit großer Wahrscheinlichkeit kann diese Auswanderung auf das Jahr 622 datiert werden, da wir frühe Inschriften mit einer Datierung ab diesem Jahr finden. Es gibt zwei Gruppen in seiner Gefolgschaft, die Leute, die mit ihm aus Mekka geflohen sind, die Muhajirun und die Ansar, die Helfer in Medina. Dann können wir feststellen, die gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den Ungläubigen, die es gegeben hat, die scheinen historisch zu sein. Zumindest eine bei Badr, eine bei Mekka, eine bei Hunayn. Diese Orte sind im Koran genannt. Die Besoldungslisten hatte ich bereits erwähnt. Insofern auch bei Uhud und bei Hudaybiyah müssen wichtige Dinge passiert sein. Zu Konflikten kommt es auch mit den Juden und Christen, wobei die Details dieser Auseinandersetzungen aus dem Koran nicht zu rekonstruieren sind. Aber es kann als sicher gehen, das hatten wir gesehen, dass die Auseinandersetzung bei Badr als Erfolg für die Muslime gesehen würde. Das Verhältnis Mohammeds zu den Juden verschlechtert sich im Laufe der Zeit. Der zentrale geografische Bezugspunkt verschiebt sich nach Mekka, das dann auch die Gebetsrichtung wird. Schließlich gelingt es ihm, die Stadt einzunehmen, und irgendwann bald darauf, in den 630er Jahren, stirbt er. Was die direkte Nachfolge Mohammeds angeht, sieht die Quellenlage grundsätzlich nicht besser aus. Hier entfällt zudem der Koran als Quelle. Und es gibt sehr unterschiedliche Darstellungen. Insbesondere auch da die Motivation der einzelnen Personen, zu der können wir praktisch nichts sagen. Andererseits stimmen die sehr unterschiedlichen Darstellungen in wichtigen Punkten überein. Also die Reihenfolge der Kalifen, das sehen Schiiten und Sunniten genauso. Die Legitimität ist die Frage. Aber dass es tatsächlich historisch in dieser Reihenfolge diese Abfolge gab, da besteht Einigkeit. Auch sind sich alle Seiten einig, dass es die Kämpfe zwischen den Muslimen gegeben hat mit Toten. Zu den Gründen dieser Kämpfe, zu der Motivation der einzelnen Beteiligten, da gibt es wieder sehr unterschiedliche Angaben. Diese Weise lassen sich also durchaus historische Angaben über diese Zeit ermitteln. Wir können also sehen, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen den sehr detailreichen Schilderungen des Lebens Mohammeds und der Nachfolge und dem, was wir tatsächlich historisch greifen können. Die Darstellungen, die ausführlichen Darstellungen der Frühzeit sind aber maßgeblich für die weitere Entwicklung des Islams gewesen und haben zum Teil Auswirkungen bis in die Gegenwart. Offensichtlich ist dies im Fall der Sunniten und Schiiten, wo die unterschiedlichen Positionen bis heute zu Polemiken und bewaffneten Auseinandersetzungen führen. Das heißt nicht, dass das unversöhnliche Positionen sind. Vielerorts spielen diese Unterschiede keinerlei Rolle, aber sie können leicht instrumentalisiert werden. Insbesondere von sunnitischer Seite kann dabei die Verehrung, die Schiiten den Imamen entgegenbringen, leicht als Götzendienerei ausgelegt werden. Dann sind für das islamische Recht vor allem die gesammelten Überlieferungen über das, was Mohammed gesagt und getan hat oder getan haben soll, die sogenannten Hadithe von Bedeutung. Sie stellen letztlich die Hauptquelle des islamischen Rechts dar. Zwar steht der Koran in der Hierarchie der Rechtsquelle über den Hadithen, aber der Koran enthält nur einige hundert im engeren Sinne rechtlich relevante Verse und dem stehen Tausende, Zehntausende von Hadithen gegenüber. Schon alleine vom Umfang her bildet also die Überlieferung über Mohammed das Rückgrat des islamischen Rechts. Die Berichte über das Verhalten Mohammeds werden aber auch genutzt, um Koranverse zu interpretieren. So heißt es etwa in einem Koranvers, der Ihnen möglicherweise bekannt ist, dass ein Mann als letztes Mittel in einem Konflikt mit einer Frau diese auch schlagen darf. In den Hadithen wird dagegen berichtet, dass Mohammed niemals eine seiner Frauen geschlagen hat. Und dieses wird von anderen Muslimen dann verwendet, zu sagen, es gibt zwar diese grundsätzliche Vorschrift, in der Praxis ist sie aber nicht anwendbar. Inwieweit die Hadithe tatsächlich Aussagen oder Handlungen Mohammeds beschreiben oder ob es spätere Rückprojektionen sind, muss uns an dieser Stelle auch nicht weiter interessieren. Sie sind auch nur zu einem kleinen Teil direkt in die Lebensgeschichte Mohammeds eingebaut worden, in die Prophetenbiografien. Aber auch Motive aus der Prophetenbiografie direkt sind immer wieder aufgenommen und neu interpretiert worden und zur Begründung verschiedener Positionen herangezogen worden. Viele der Geschichten werden weiterentwickelt und ausgeschmückt. Aus der Erzählung von der Reinigung des Herzens entwickelt sich die Idee der vollständigen Sündlosigkeit Mohammeds. Die Wundergeschichten werden ausgeschmückt. Sie werden aber dann auch zunehmend als Beweise für das Prophetentum Mohammeds gesehen. Ein zentrales Werk zum Thema der Mohammed-Verehrung wird das Buch der Heilung, das Kitab al-Shifa von Qadi Iyad, 1149. Das ist eines der am weitesten verbreiteten und am häufigsten kommentierten Werken überhaupt. Und Qadi Iyad trägt darin nicht nur die verschiedenen Berichte über Mohammeds Charakter und die Wunder zusammen, sondern er entwickelt daraus eine aus den Koranversen und den Aussprüchen die Verpflichtungen, die sich für den Gläubigen gegenüber Mohammed ergeben. So obliegt es den Gläubigen nicht nur an ihn und seine Botschaft zu glauben, sondern auch ihn zu lieben, zu preisen und für ihn zu beten. Auf der anderen Seite müssen dann nach Khadijat Beleidigungen des Propheten auch mit dem Tode bestraft werden. Und diese Strafe will er auch auf Nichtmuslime ausgeweitet sehen. Die Haltung ist auch heute noch unter Muslimen zu finden, wie sich etwa bei den Protesten gegen die Mohammed-Karikaturen oder den Anschlag gegen die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo zu sehen ist. Das Andenken an die nächtliche Reise Mohammeds nach Jerusalem sowie seine Himmelsreise wird vielerorts gefeiert, werden Gedichte oder die entsprechenden Passagen vorgetragen. Die Geschichte ist aber in der islamischen Mystik auch darüber hinaus als spirituelle Reise zu Gott verstanden worden, die verschiedenen Schichten, wie man langsam sich Gott nähert. Auch auf politischer Ebene spielt das Vorbild Mohammeds gelegentlich eine Rolle. So ist etwa der Vertrag von Hudaybiyah, den Mohammed mit den Mekkanern geschlossen hat, 1979 zur islamrechtlichen Legitimierung des Camp David-Abkommens angeführt worden. Das Abkommen war höchst umstritten. Wie kann man mit dem Erzfeind Frieden schließen? Gibt man damit nicht Ansprüche auf das islamische Land auf? Und mit dem Bezug auf das Leben Mohammeds und auf diesen Vertrag ließ sich doch begründen, dass man dies durchaus tun konnte. Mohammed hatte in einer vergleichbaren Situation gegen eine militärische Übermacht genauso gehandelt. Auch der Islamische Staat und andere Terrororganisationen berufen sich auf das Vorbild Mohammeds, etwa bei der Zerstörung vorislamischer religiöser Bauten und Statuen, Palmyra, um nur eine zu nennen. Auch das lässt sich natürlich mit dem Vorgehen Mohammeds bei der Eroberung von Mekka rechtfertigen. Man könnte viele Beispiele anführen. Mohammed ist auch als Vorkämpfer für Gleichberechtigung angeführt worden, als Vorkämpfer für eine klassenlose Gesellschaft, da er Sklaven und Leute aus unterschiedlichen Schichten gleichermaßen als Gläubige in wichtigen Funktionen akzeptiert habe. Und natürlich sind auch die anfangs erwähnten unterschiedlichen Mohammed-Bilder bis in die Gegenwart bedeutsam. Auch sie speisen sich aus einer Auswahl von Ereignissen, auf die gezielt Bezug genommen wird, um eine bestimmte Position zu untermauern. Wie wir gesehen haben, ist allerdings kaum einer dieser Bezugspunkte tatsächlich historisch greifbar, während andererseits das, was wir an historischen Fakten rekonstruieren können, praktisch nichts über die Persönlichkeiten Mohammeds oder seiner Nachfolger aussagt. Wir tun also gut daran, zwischen der Geschichte und der Heilsgeschichte sorgfältig zu unterscheiden, wenn wir von Zeiten des frühen Islams sprechen. Und wir sollten uns bewusst sein, dass das, was uns als verbindliche Fakten über Mohammed und die Kalifen präsentiert wird, in vielen Fällen eher eine tendenziöse Instrumentalisierung der Überlieferung ist. Vielen Dank.